massiv an Höhe verliert. Wenig später kommt es zur Explosion. Das Ausmaß dieser Katastrophe überhaupt noch nicht absehbar. Die Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
In Indien ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Nach Angaben des Ministeriums für zivile Luftfahrt waren 242 Menschen an Bord. Das Unglück habe sich kurz nach dem Start der Maschine ereignet. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie die Boeing 787 in ein Wohngebiet in der Nähe der indischen Stadt Ahmedabad stürzt und dann explodiert. Fernsehbilder zeigen dichten Rauch und Trümmer sowie Menschen, die in Krankenwagen weggefahren werden. Das Flugzeug von Air India war auf dem Weg nach London. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Er wolle zeigen, dass die neue Bundesregierung weiter an der Seite der Ukraine stehe, sagte Pistorius bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Kiew. Außerdem wolle er sich ein umfassendes Bild von der Lage vor Ort machen. Von dort Florian Kellermann.
Zum umfassenden Bild gehört, dass Russland die Ukraine zuletzt noch massiver aus der Luft angriff. Immer wieder schießt es in einer Nacht hunderte Drohnen auf das Nachbarland ab. Mit der Rekordzahl von 479 in der Nacht auf Montag. Die Ukraine hofft deshalb vor allem bei der Flugabwehr weiterhin auf die Unterstützung der westlichen Partner. Beim jüngsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe waren die USA zum ersten Mal nicht mehr mit ihrem Verteidigungsminister vertreten. Die europäischen Partner sagten intensivere Unterstützung zu, unter anderem durch mehr Zusammenarbeit bei der Rüstungsproduktion. Auch darum werde es bei seinem Besuch gehen, so Pistorius.
Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik sagte die CDU-Politikerin, es gehe darum, etwa durch Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur verwies Bonde auf den Masterplan Brücken, der im Sommer in Kraft treten soll und mit dem schneller neu gebaut oder saniert werden könne. In den nächsten 10 Jahren betreffe das 120 Brücken. Die Opposition hat die Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition zuvor kritisiert. Von den Grünen etwa hieß es, vor allem die CDU denke dabei ausschließlich an Autofahrer. Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Der medizinische Dienst fordert, pflegende Angehörige stärker zu entlasten. Das geht aus dem aktuellen Report zur Pflegebedürftigkeit hervor. Der medizinische Dienst ist eine Expertenorganisation der gesetzlichen Krankenkassen und stellt unter anderem die Pflege gerade fest. Die stellvertretende Vorsitzende Engler sagte, nötig sei eine umfassende Reform.
Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, den Fokus des Begutachtungsverfahrens viel stärker als bisher auf die konkreten Lebenswelten der Versicherten auszurichten. Eine intensivere Vernetzung zwischen medizinischem Dienst, Pflegekassen und der regionalen Pflegeberatung sind wichtig, um die Empfehlungen der Gutachterinnen und Gutachter umzusetzen und den Versicherten zur Verfügung zu stellen.
Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Bund, Carola Engler. Kassel ist einer Studie zufolge die deutsche Stadt mit den glücklichsten Einwohnern. In einer Erhebung im Auftrag der Süddeutschen Klassenlotterie erreicht die Stadt eine Punktzahl von knapp 7,4 von 10. Befragt wurden Menschen in Städten mit mehr als 200.000 Einwohnenden. Der Studie zufolge liegen vor allem Kommunen vorne, in denen die Lebensverhältnisse ausgeglichen sind. Städte mit einem starken Wohlstandsgefälle und einer Spaltung in verschiedene Milieus finden sich eher am Ende des Rankings, wie zum Beispiel Berlin. Fußball-Bundesligist Wolfsburg hat einen neuen Trainer verpflichtet. Ab sofort soll der Niederländer Paul Simonis den Posten übernehmen. Bisher war er Trainer in Deventer. Nach Angaben des VfL Wolfsburg hat Simonis einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Anfang Mai hatte der Verein den bisherigen Trainer Ralf Hasenhüttl entlassen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Tempelhof 21 Grad und in Friedrichshagen 22, in Wittstock-Dosse 19 und in Rüdersdorf 23 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken. Die höchsten Temperaturen morgen 23 bis 27 Grad. Und am Sonnabend meist ungestörter Sonnenschein, dazu sommerlich warm bis heiß. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Bernhard Kempf für Sie im Studio. Willkommen. Berlin ist arm, aber sexy. Dieser Spruch des früheren Bürgermeisters Klaus Wowereit, der ist jetzt schon über 20 Jahre alt. Ja, und damals lautete die gängige Übersetzung etwa: In Berlin brauchst du kein Geld, um zu leben, und du brauchst auch kein Geld, um viel zu erleben. Heute, wissen wir, sieht das Ganze anders aus, denn die Mieten in der Hauptstadt steigen und Straßen und Brücken sind marode. Und zwar so marode, dass viele Brücken abrissreif sind. Die am Autobahndreieck Funkturm ist ja bereits Geschichte, wie aber steht's um die anderen vielen Brücken in der Stadt. Darüber hat heute das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert und zugehört hat unser Landespolitikreporter Thorsten Gabriel. Vorhin wollte ich von ihm wissen, ja, wie schlimm oder auch nicht steht es denn um die Brücken in Berlin?
Also nicht allzu gut. Ich glaube, das ist mittlerweile eine Binsenweisheit in der Hauptstadt, und das wurde heute auch nochmal eindrucksvoll mit Zahlen belegt, die auch schon soweit kursierten. Ute Bonde, die Verkehrssenatorin, sprach von 120 Brücken in der Stadt, die in den nächsten 10 Jahren entweder erneuert oder grundlegend saniert werden müssen, und sie rief dazu auch noch eine weitere Zahl auf, nämlich 1 Milliarde Euro könnte das nach vorläufiger Schätzung kosten. Wenn man sagt in 10 Jahren, dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass das bei der 1 Milliarde sicherlich nicht bleiben wird. Es zeigt aber vor allen Dingen, dass da in den vergangenen Jahrzehnten vieles, was man unter Instandhaltung subsumieren müsste, nicht geschehen ist. Denn sonst gäbe es eben nicht diese Probleme und vor allen Dingen nicht das Gefühl, dass eigentlich hier jede Woche irgendwo eine neue Brücke ist, die in Gefahr ist.
Also da hat man viel versäumt in der Vergangenheit, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das war deutlich auch in der Debatte, Kritik an Vorgängerregierungen, und da muss man ja auch nur mal, sagen wir mal, 20 Jahre zurückblicken, als eben genau diese Phase war. Du hast es gesagt, Berlin ist arm, aber sexy, das war der Spruch von Klaus Wowereit, dem damaligen regierenden Bürgermeister, und gleichzeitig wurde aber eben auch an allen Ecken und Enden gespart. Es wurden eben nicht nur beim Personal reduziert, es wurde eben auch nicht mehr in die Infrastruktur investiert, es wurden Straßen nicht saniert, es wurden keine neuen Bahnen für die BVG angeschafft. Und all das bekommen wir jetzt zu spüren, und das betrifft eben auch die Brücken.
Die Sperrung der Ringbahnbrücke hier am ICC gleich gegenüber vom Sender, die hat jetzt zu Anfang, wir erinnern uns, echt ein Verkehrschaos ausgelöst. Da gab es auch Kritik am Krisenmanagement von Verkehrssenatorin Ute Bonde von der CDU. War das heute auch ein Thema bei der Debatte im Abgeordnetenhaus?
Ja, es war ein Thema, aber spannenderweise genau andersherum, muss man sagen. Das war so ziemlich der einzige Punkt, an dem es keine Kritik heute im Parlament gab. Denn ja, nach diesen Anfangsschwierigkeiten, die es gab bei der Ringbahnbrücke, ist dann doch alles ziemlich gut gelaufen. Also man hat alle Beteiligten an einen Tisch geholt, vor allen Dingen auch die Autobahn GmbH des Bundes, eben mit der Senatsverwaltung. Und dafür gab es auch eine Menge Lob hier im Parlament, auch von den Oppositionsparteien Grünen und Linken, die gesagt haben, da ist auch gerade von der Abteilung Tiefbau eben gute Arbeit geleistet worden, wie das letztendlich gemeldet wurde.
Ziehen denn alle in der Berliner Koalition, was die Verkehrspolitik betrifft, da auch an einem Strang?
Das kann man nicht so sagen, und das ist erstaunlicherweise heute auch auf offener Bühne nochmal deutlich geworden. Also, dass es abseits der Brücken eben viele Themen in der Verkehrspolitik gibt, die die CDU ganz anders aufzieht als auch die mitregierende SPD, das wurde sehr deutlich. Tino Schopf, der SPD-Abgeordnete, hat das auch direkt adressiert und hat gesagt, wir haben da eben unterschiedliche Auffassungen, wenn es um die Frage geht von Tempo-30-Zonen, die jetzt zum Teil aufgehoben werden sollen und wieder mit Tempo-50 belegt werden sollen, oder auch beliebtes Thema, die sogenannten Kiezblocks, die Poller, die der Senat ja auch ins Visier genommen hat, wo Bezirke sie eingerichtet haben. Also da wurde ein Konflikt auf offener Bühne ausgetragen, sodass sich die Verkehrssenatoren im Grunde in zwei Richtungen kritisch verteidigen musste, nämlich sowohl gegen die Opposition, wo man es erwarten konnte, als auch aus den eigenen Reihen der Koalition.
Das war heute, wenn ich dich richtig verstehe, auch so eine Art Bestandsaufnahme bei dieser Debatte, auch was diese Brücken betrifft. Wie geht's denn jetzt weiter?
Also weiter geht's erstmal insofern, als dass die Senatorin darauf baut, dass im Sommer ein Masterplan Brücken vorgelegt werden soll. Der soll vor allen Dingen dazu führen, dass im Grunde alles schneller geht, dass man konzertierter die Sanierung vorantreiben kann, dass auch die Finanzierungsfragen dann eben schnell geklärt werden. Sie verwies auch nochmal darauf, dass der Hauptausschuss in der vergangenen Woche bereits den Weg freigemacht hat, um Planungsverfahren zu beschleunigen, und das führt allein schon dazu, dass möglicherweise auch bei Brückenneubauten eben 2 bis 3 Jahre Planungs- und Bauzeit eingespart werden können, und Da erhofft sie sich noch mehr Schub, also mehr Tempo. Das hat sie hier im Parlament versprochen. Und ja, daran wird sie sich dann wohl auch messen lassen müssen.
Informationen waren das von Thorsten Gabriel. Er hat die heutige Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus verfolgt. Und da ging es auch um den Zustand der Brücken in der Hauptstadt.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Wenn man über das Schicksal von Migranten spricht, dann oft eher darüber, was sie zum Beispiel hier bei uns in Deutschland erleben. Dabei haben die meisten einen extrem beschwerlichen Weg hinter sich und der wird immer schwieriger. Gerade in Tunesien und Algerien hat sich die Situation in diesem Jahr deutlich verschlechtert. Unsere Korrespondentin für die Region, Anne Bayer, berichtet.
Ende April, die Agentur AFP meldet, bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens sind mindestens 8 Migranten ertrunken. Wieder einmal ist ein kleines Boot gekentert. Es ist ein Drama, das sich immer wieder mit trauriger Regelmäßigkeit im Mittelmeer vor der Küstenstadt Sfax abspielt, rund 200 Kilometer entfernt von der italienischen Insel Lampedusa, der Sehnsuchtsort, auch von Khadija Abuba aus Kamerun.
Lampedusa, toll!
Lampedusa wartet auf uns. Ich habe nichts falsch gemacht. Es gibt keinen Schritt zurück. Niemand hat mich unterstützt. Wir sind nicht gekommen, um in Tunesien zu leben. So wie Sie warten Migranten im Hinterland von Sfax in wilden Camps. Orten ohne Toiletten und unter Plastikplanen inmitten von Olivenbäumen. Doch die tunesischen Behörden haben viele dieser Camps seit April geräumt. Amadou Sadio aus Guinea ist verzweifelt. Wir haben keine Wahl. Wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Selbst wenn wir freiwillig in unsere Heimat zurück wollen, stecken sie uns ins Gefängnis oder bringen uns in die Wüste. Diese Angst ist durchaus begründet. Immer wieder gibt es Meldungen, wonach Tunesien Migranten in die Wüste an die Grenze zu Algerien bringt und sie dort aussetzt. Wer zurück müsse, sei absolut willkürlich, sagt Kerem Schamberger, Referent für Flucht und Migration bei der Menschenrechtsorganisation Medico International.
Es findet ja nicht mal eine Auswahl statt, sondern es wird gesagt, du bist schwarz, du kommst auf den Laster. So, es gibt keine Prüfung, ob die Familie haben, ob die eine Arbeitserlaubnis haben oder ob die vielleicht irgendeine Art von Flüchtlingsstatus haben, sondern sie werden einfach willkürlich zusammengesammelt und dann zurückgeschickt.
Und zwar ins algerisch-tunesische Grenzgebiet. Das habe laut Kerem Schamberger damit zu tun,
dass Tunesien ja in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union jetzt auch seine Grenzen geschlossen hat, sodass jetzt von Tunesien ganz viele Abschiebungen in das algerisch-tunesische Grenzgebiet stattfinden.
Das wiederum hat zur Folge, auch Algerien greift zu immer härteren Maßnahmen gegen Migranten, setzt sie auf Lastwagen und transportiert sie hunderte Kilometer Richtung Süden. Allein im April hat das Land 5000 Menschen in der Wüste an der Grenze zu Niger ausgesetzt.
Dort gibt es einen Punkt, der heißt Point Zero, also es ist ein Niemandsland zwischen diesen beiden Ländern. Da werden die dann ausgesetzt, ohne Wasser, ohne Essen, ohne medizinische Versorgung. Und dann müssen sie um die 15 Kilometer mitten durch die Wüste laufen, um dann an der ersten Grenzbastion anzukommen, des Niger in Assamaka.
Menschenrechtsorganisationen sprechen von katastrophalen Zuständen. Der Ort Assamaka im Norden Nigers ist mit den vielen Migranten überfordert. Eine Folge der Kettenabschiebungen, angefangen in Tunesien, Algerien bis nach Niger.
Information von Anne Bayer waren das aus dem ARD-Studio Nordafrika.
RBB 24 Inforadio Sport.
Gehen, das klingt zunächst nach langsamen Spazieren durch die Natur. Das hat allerdings nichts mit dem Sport von Weltklasse-Geher Christopher Linke zu tun, denn der drahtige Athlet vom SC Potsdam ist 21-facher deutscher Meister, nahm schon 4-mal an Olympischen Spielen teil und setzt sich sportlich weiterhin sehr hohe Ziele. Mitten in der Saisonvorbereitung stand er allerdings plötzlich ohne Trainer da. So muss er in der Form seines Lebens alleine trainieren und sich auf die Wettkämpfe vorbereiten. Mehr dazu von RBB 24 Inforadio Sportreporterin Astrid Kretschmann.
Christopher Linke ist der größte Geher im Spitzensport mit seinen 1,91 Meter. Er ist der beste Geher Deutschlands und er ist in seiner Disziplin nach fast 20 Jahren so eine Art Dauerbrenner bzw. Geher.
Ich brenne noch für den Sport. Ich mache das schon sehr, sehr lange und mir macht das zum größten Teil Spaß.
Weniger spaßig die Einschnitte in dieser Saison. Der Potsdamer dreht seine Runden wie gewohnt im Olympiastützpunkt, setzt 3,5 Schritte pro Sekunde. Ein Fuß muss immer den Boden berühren. Beim Training ist er allerdings allein. Sein Trainer hat sich einfach mal so verabschiedet.
Wir waren im Januar im Trainingslager und am Ende des Trainingslagers, Anfang Februar, bin ich nach Hause gekommen. Er hat mich zum Gespräch gebeten und hat mir gesagt, dass er in 2 Wochen nach Indien geht.
Seit 2008, also 17 Jahre lang, hatte Linke mit Trainer Roland Weigel zusammengearbeitet. Der ehemalige Weltklassegeher arbeitet nun für den indischen Leichtathletikverband. Ein neuer Trainer ist nicht in Sicht. In Potsdam fehlen die finanziellen Mittel. Linke muss sich selbst um alles kümmern.
Ich muss meinen Trainingsplan schreiben, ich muss meine Wettkämpfe planen, ich muss mein Trainingslager planen. Es sind natürlich viele, viele Dinge, die eigentlich nicht zu meinen Aufgabenbereichen gehören. Es lenkt mich ab von meinem eigentlichen Training.
Aufgeben ist für den erfahrenen 36-Jährigen keine Option.
Ja, und am Ende fehlt mir immer noch meine internationale Medaille. Und solange ich den Biss habe und an meinen Traum glaube, dass ich mir den erfüllen kann, mache ich weiter.
4-mal nahm Linke an Olympischen Spielen teil. Sein größter Erfolg war EM-Silber 2022, den er damals glücklich, aber auch realistisch einschätzte.
Meine erste Medaille, von daher ist sie sehr, sehr, sehr viel wert. Ich habe fast ein Jahrzehnt gebraucht, um endlich eine Medaille zu gewinnen nach etlichen 5. Plätzen bei Olympia, bei Weltmeisterschaften.
Linke ist auf einem guten Weg. Er ist in der Form seines Lebens und hat zuletzt seinen eigenen deutschen Rekord über die 35 Kilometer gehen pulverisiert.
Woran es liegt, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich, weil ich jetzt den anderen beweisen muss, dass es auch mit noch schlechteren Möglichkeiten möglich ist.
Sein Verein, der SC Potsdam, hat die Fördermittel gekürzt. Der Deutsche Leichtathletikverband hat die Unterstützung für den Sportsoldaten zurückgefahren. Ein Teufelskreis. Amateurhafte Bedingungen, fehlende Wertschätzung. Aber der Weltklassegeher denkt nicht ans Aufhören.
Ich möchte halt den Sport eigentlich so lange machen, wie es geht, wie es leistungstechnisch geht. Ich bin in Deutschland die absolute Nummer 1. Warum sollte ich aufhören? Nur weil ich 37 bin? Das ist halt die Sache, ja. Ich bin alt, aber ich bin halt so gut wie 20-Jährige, wie 22-Jährige. Und da sagt ja auch keiner, warum machst du mit 22 überhaupt noch Sport?
Christopher Linke trotzt den Widerständen und will sich im September bei der WM in Tokio auch ohne Trainer den Traum von einer internationalen Medaille erfüllen.
Werbung.
Na, was schaust du, deppert?
Na, ich schau gerade, was ich am Wochenende so machen kann. Hätte richtig Bock auf Foto und Video.
Schauen? Kannst bei der Schau.
Fotomeier!
Die Schau. Unsere große Berliner Fotomesse diesen Freitag und Samstag. Alle Hersteller vor Ort. Nikon, Canon, Sony und viele mehr.
Schaut's vorbei. Der Philipp ist da, ich bin da, der Rest vom Team ist da.
Fotowalks, Workshops, Vorträge, gratis Check and Clean und mega Messeangebote.
Und der Chef, der ist auch da. Schauen wir mal.
Die Schau. Bei Fotomeier und im Letteverein am Viktoria-Luise-Platz.
Fotomeier!
Heute gibt's Pizza. Ein runder Genuss, herzhaft lecker, mit Käse und Salami. Der neue Brutzler-Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Und jetzt mit Brutzler Tickets für die UEFA Women's Euro 2025 gewinnen.
Nachdem der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf vor 5 Jahren seine unheilbare Krebsdiagnose bekam, war seine erste Frage an seinen Arzt: Wie viele Bücher kann ich noch schreiben? Herrndorf war gerade in den letzten Jahren bis zu seinem Tod ein unglaublich produktiver Schriftsteller. Heute wäre er 60 Jahre alt geworden und wir erinnern an diesen Autor, und zwar in der Inforadio Kultur, hier um kurz vor 3. Wir schauen noch aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 22 und in Rudersdorf sind es 23 Grad. 25 Grad soll es heute noch werden, dazu den ganzen Tag über Sonne und trocken. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken. Da wird es noch ein bisschen wärmer, morgen dann bis zu 27 Grad. Und am Wochenende sind dann auch die 30 Grad in Sicht.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Vorsicht in Großzieten. Durch den Brand von ca. 30 Strohballen kommt es im Bereich Großzieten zu einer starken Rauchentwicklung. Schalten Sie die Belüftung aus und schließen Sie die Fenster. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben. Stau plus 20 Minuten. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Neuruppin und Herzsprung. Stau an einer Tagesbaustelle plus 45 Minuten. Stadtverkehr Berlin. Hier dauert es vor allem länger auf der A100 in Richtung Wedding zwischen Wechselstraße und Kaiserdamm. Auf dem Tempelhofer Damm in beiden Richtungen. Im Bereich der Kreuzung an der Wuhlheide und Edisonstraße und rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbier. Straße. Friedrichshain, Mühlenstraße, in Höhe am Oberbaum sind die Ampeln außer Betrieb. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Damit haben wir es 14.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Bernhard Kempf. Guten Tag. Beim Start, da schien auch alles in Ordnung. Pünktlich hob die Boeing 787 Dreamliner im westindischen Ahmedabad ab. Flugziel war London. An Bord sollen mehr als 240 Passagiere gewesen sein. Dann kommt es zur Katastrophe. Die Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
In Indien ist eine Passagiermaschine abgestürzt. Die Polizei teilte mit, es gebe anscheinend keinen Überlebenden in der Maschine. Wie viele Opfer es am Boden gegeben hat, ist unklar. Unser Korrespondent für die Region, Peter Hornung.
Ein Video zeigt, wie die Maschine kurz nach dem Start nicht an Höhe gewonnen hat, sondern sich wieder dem Boden näherte und dann explodierte. Sie ist dabei offenbar in ein Wohngebiet in der Nähe des Flughafens von Ahmedabad gestürzt. Fernsehbilder zeigen die rauchenden Trümmer. Daten des Portals Flightradar24 zufolge ist die Maschine nur bis zu einer Höhe von 200 Metern gestiegen und dann abgestürzt. Die Boeing 787 Dreamliner der Air India war auf dem Weg nach London Gatwick. Indischen Angaben zufolge waren 242 Passagiere an Bord. Zur Anzahl der Überlebenden gibt es bislang noch keine Angaben. Fernsehbilder aber zeigen, wie Verletzte in Krankenhäuser gebracht werden.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setze damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Charkiw Ziel massiver Angriffe. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschland-Tickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschland-Ticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, betonte Wegner. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik sagte die CDU-Politikerin, es gehe darum, etwa durch Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur verwies Bonde auf den Masterplan Brücken, der im Sommer in Kraft treten soll und mit dem schneller neu gebaut oder saniert werden könne. In den nächsten 10 Jahren betreffe das 120 Brücken. Die Opposition hat die Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition zuvor kritisiert. Von den Grünen etwa hieß es, vor allem die CDU denke dabei ausschließlich an Autofahrer. Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Im Zusammenhang mit den Schüssen am 1. Mai am Mehringplatz in Berlin-Kreuzberg sind heute mehrere Wohnungen durchsucht worden. Das hat die Staatsanwaltschaft dem RBB bestätigt. Mario Bartsch, RBB 24.
In Neukölln und Kreuzberg wurden 3 Wohnungen von Tatverdächtigen und die Wohnung eines Zeugen durchsucht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem RBB sagte. Gesucht wurden eine Schuss- und eine Stichwaffe. 2 der Tatverdächtigen sollen sich am 1. Mai in einem Auto befunden haben, aus dem heraus geschossen wurde. Dabei war ein Mann verletzt worden. Anschließend war es auf dem Mehringplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein weiterer Mann eine Stichverletzung erlitten hatte. Laut Staatsanwaltschaft wurden die mutmaßlichen Tatwaffen nicht gefunden, allerdings seien Betäubungsmittel sichergestellt worden. Festnahmen gab es nicht.
Die Mainzer Pharmafirma BioNTech will den deutschen Konkurrenten CureVac übernehmen. Das haben beide Unternehmen bekannt gegeben. Danach bietet BioNTech 1,25 Milliarden Dollar. BioNTech wolle damit Zugang zu weiterem Wissen und Technologien haben, um Krebstherapien auf mRNA-Basis zu entwickeln. Beide Unternehmen hatten zu Beginn der Corona-Pandemie an mRNA-Impfstoffen geforscht. BioNTech war erfolgreich, CureVac konnte keinen Impfstoff bereitstellen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Tempelhof 21 Grad und in Friedrichshagen 22. In Wittstock-Dosse sind es 19 und in Rüdersdorf gerade 23 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Und am Sonnabend meist ungestörter Sonnenschein, kaum Wolken und trocken, dazu sommerlich warm bis heiß. Die Zeit 14.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wer einen Garten hat, der kennt das Gefühl, die Gartenarbeit tut gut und das ist jetzt auch wissenschaftlich bewiesen, denn Glückshormone werden ausgeschüttet, das Stresslevel sinkt und bei der Gartenarbeit werden Kalorien verbrannt. Doch Gerüche wecken auch Erinnerungen. Der Ablauf der Jahreszeiten beruhigt, auch deshalb wird Gartentherapie gezielt bei Demenzkranken und auch bei Schwerkranken eingesetzt. In Großbritannien gibt es sogar Gartentherapie auf Rezept. RBB-Reporterin Anke Burmeister hat sich mit der Berliner Gartentherapeutin Marlit Bromm über Erfahrungen bei der Arbeit mit Demenzkranken unterhalten, über Gelassenheit und das Glück des Gärtnerns, das schon auf dem Balkon beginnt.
Vis-à-vis.
Heute Morgen, als ich an meinen Tomaten herumgezuppelt habe, habe ich mich richtig gefreut auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Marlit Bromm.
Danke für die Einladung.
Sie haben was mitgebracht. Ich schaue auf ein Tablett. Da ist ein Tannenzapfen, Erdbeeren, Holunder,
Kornblumen, Bauernjasmin ist so eine typische Pflanze, die man so vielleicht aus dem Garten früher kennt, zur Stärkung.
Sie zur Stärkung. Ja, wir reden aber über was sehr Schönes, nämlich über den Garten. Sie sind Gartentherapeutin seit sehr vielen Jahren, seit 2009,
wenn ich das richtig... Ich habe 2009 so die ersten Schritte gemacht. Ich bin so ein Dorfkind. Und habe viel Zeit in der Natur verbracht. Wir haben es damals so Strohmann genannt. Nach der Schule waren wir draußen und irgendwann abends gab es uns wieder zu Hause. Und das hat mich sehr geprägt.
Und jetzt setzen Sie das um, diese Erfahrung, das, was Sie als Kind erfahren haben und machen damit was? Wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Ich begleite Menschen, die in schwierigen Situationen sind, im Krankenhaus sind, sich selber nicht mehr so gut versorgen können. Vielleicht bin ich bettlägerig, ich komme gar nicht raus. Dann verschwinden die Jahreszeiten so ein Stückchen. Ob sie jetzt im Frühling, im Herbst da sind, wissen sie irgendwann auch gar nicht mehr, je nach Liegezeit. Und das ist eine Ablenkung.
Also. Und Sie arbeiten mit Demenzkranken?
Ich arbeite überwiegend mit Demenzkranken. Demenz kann man schwer behandeln, man kann sie begleiten und mit Gartentherapie kann man das wunderbar machen. Viele von den Senioren haben noch Erfahrungen aus der Natur, die kommen vielleicht vom Lande, die haben noch einen anderen Zugang dazu gehabt, die haben Sachen angebaut, geerntet, also wesentlich stärker als die nächsten Generationen, gerade auch in der Stadt. Aber es gibt auch Leute, die wirklich in der Stadt groß geworden sind und damit nie zu tun hatten. Aber selbst die kann man mit einbinden, das ist mal eine Frage, womit?
Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie kommen dann so wie jetzt vielleicht mit so einem Tablett mit Blüten. Bei mir sind sofort Erinnerungen da. Holunder hat einen bestimmten Geruch. Die Erdbeere würde ich sofort am liebsten in den Mund stecken, weil die so saftig und rot aussieht. Passiert das bei erkrankten Personen genauso?
Ja, also man sagt, diese Dinge haben einen hohen Aufforderungscharakter. Sie sehen die Erdbeere und schon passiert was bei Ihnen. Ne? Also Sie haben die Idee, wie könnte die schmecken? Die ist süß, es ist jetzt gerade Frühling. Oh, ich würde die gerne mal probieren. Holunder, finde ich, hat einen Duft. Naja, man kann sich streiten. Manch einer findet den schön, mancher nicht so sehr. Man kann Sirup daraus machen und dann gibt es so eine Kette. Also Sie schmeißen ein Ding in die Mitte und dann entstehen so Ketten, Assoziationen und man weiß nicht, wo man landet. Ich habe so eine Idee, wo ich hin will und versuche das zu begleiten durch die Dinge, die ich mitbringe. Ich lasse mich auf diesen Pfad ein, was für Erinnerungen bei den Leuten hochkommen. Sie haben ihren Raum, sie können sich als Person wieder ein Stückchen spüren, gerade bei Demenz. Also wenn das so anfängt, ne, und ich merke, wie ich mir langsam verloren gehe, das ist ein sehr, sehr schwerer Prozess auch für die Leute selber. Und in dem Moment zu sagen, ich habe eine Erinnerung, ich bin wer, ich habe vielleicht auch Erfahrung, ich kenne Pflanzen und ich kann mich nach außen auch zeigen und gemeinsam was Schönes erleben. Und es tut den Leuten gut. Ne? Die entspannen ein Stückchen und sind dann für andere Therapien auch wieder ein bisschen bereiter. Ich begleite, also eine Begleittherapie ist Gartentherapie. Ne?
Wann sind die Momente, wo Sie sagen, jetzt habe ich denjenigen erreicht?
Das merke ich eigentlich relativ schnell. Ne? Also ich bringe die Dinge mit, ich stelle mich vor, erzähle kurz, wer ich bin, was ich mache. Ich habe ihnen was mitgebracht aus der Natur. Wollen wir mal schauen. Und dann ist es meistens so, dann kommt schon eine Hand über den Tisch, die nimmt dann die Blüte, dann wird die weitergereicht. Also man kann so ein bisschen initiieren, dass die Leute auch miteinander, ne, sie reichen die Dinge rum, sie reden darüber, sie kommen miteinander in Kontakt, was sie ohne, ich sag mal, Begleitung nicht tun würden. nicht zwingend, sagen wir es mal so, ne? Vielleicht schon irgendwie manchmal, aber. Und dann fangen sie von ganz alleine an, ne? Zu erzählen.
Sie setzen also Gartentherapie tatsächlich ein. In Großbritannien gibt es Gartentherapie auf Rezept. Sollte das in Deutschland auch so sein?
Ja, bitte, bitte. Wir warten darauf. Ich denke, das ist ein wirklich sehr gutes Mittel und eine gute Möglichkeit, zum einen Kranke zu begleiten, was im therapeutischen Setting stattfindet, aber auch im Alltag, damit ich nicht krank werde. Also Gesundheit und Krankheit, das hat sich ja das Bild auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Und auch mit einer schweren Krankheit kann ich schöne Tage haben. Ich kann total eingeschränkt sein vom Gehen her, aber ich kann vielleicht trotzdem Garten bewirtschaften, kann ein Beet haben, ein Hochbeet, je nachdem, ne? Also wir müssen den Leuten ein Stückchen entgegenkommen, damit sie diese Wohlfahrtswirkung der Natur auch mit auskosten können. Und allein schon draußen sein, frische Luft zu haben, mehr Sauerstoff in der Luft, Licht, ne?
Und ein bisschen Bewegung. Ich habe mir mal Kalorientabellen angeguckt. Eine Stunde Gartenarbeit, Graben ist ungefähr so viel wie eine Stunde Walking verbrauche ich da. Also ich bewege mich ganz körperlich. Und diese wohltuende Wirkung, nicht nur für Menschen, die erkrankt sind, sondern für Menschen, die gestresst sind. Merken Sie auch, dass es ein regeres Interesse an diesem Thema gibt?
Definitiv. Also am Anfang war ich selber sehr beseelt von diesem Thema. Und wenn ich dann erzählt habe, was ich mache, dann therapierst du den Garten?
Ach so, also, rum, ja.
So, Gartentherapie ist ja erstmal ein Stückchen vielleicht missverständlich auch. Und dann, wenn ich es erkläre, dann wissen die, ach so. Mhm. Und jemand, der das selber nutzt, der einen Garten hat oder in den Garten geht oder in den Wald geht, der weiß, was er tut. Im Garten bewegt man sich. Ich würde zum Beispiel im Fitnessstudio manche Dinge so intensiv nicht machen, wie ich es im Garten mache. Ich will ja fertig werden. Ich will es ja noch schaffen. Ich will ja umbuddeln. Ich will ja, dass es in der schöner ist. Und ich mache mehr und andere Bewegungen, als ich sie vielleicht gezielt machen würde.
Reicht es schon, wenn ich im Balkonkasten die Blümchen sauber mache? Hat es schon eine therapeutische Wirkung Ihrer Meinung nach?
Das können wir mal zusammen untersuchen. Sie beschäftigen sich mit einem Thema. Sie nehmen sich Zeit dafür. Na, sie bereiten das vor, sie überlegen, was sie pflanzen wollen. Sie holen die Pflanzen, sie freuen sich vorher, reden vielleicht nochmal mit jemandem darüber. Das sind ja schon ganz viele Stunden, die sie mit diesem Thema verbringen. Dann setzen sie es raus. Kann ihnen aber auch passieren, dass es nicht wird. Dass sie eine Pflanze haben, die gerade diesen Sommer nicht mag oder diesen Standort nicht mag, was auch immer, obwohl es draufsteht auf dem Etikett. Dann lernen sie damit umzugehen. Ja, was mache ich jetzt mit dem Scheitern? Gebe ich mich hin oder probiere ich es nochmal?
Das ist ein gutes Thema, Scheitern. Dieses Frühjahr ist ja doch viel von Scheitern geprägt, sehr trocken, sehr kalt, die Bohnen kommen nicht, der Salat mickert vor sich hin und trotzdem macht man weiter, man gibt nicht auf. Therapeutischer Ansatz?
Man kann es dabei lernen, ne? Also zu ertragen, dass Dinge nicht so laufen, wie ich mir die vorgenommen habe. Ich will, ich will, ich will, ja. Na, also damit auch ein bisschen spielerischer umzugehen, zu sagen, ja, ich habe das Beste getan, was ich konnte und dann liegt es nicht mehr in meiner Hand. Und manchmal werde ich überschüttet mit Früchten, obwohl ich nicht viel getan habe. Das war ja auch nicht mein Verdienst. Ne? Das war auch ein Zusammenspiel aus vielen komplexen Dingen. Ja.
Bringt diese Zeit, die doch sehr anstrengend ist, all diese Ereignisse, die auf uns einstürzen, die Ablenkung durch Social Media, im Gegenzug genau das andere, das größere Interesse an den Gärten? Können Sie das bemerken?
In der Natur, alle Reize in der Natur, die sind so, dass wir die gut verarbeiten können. Natur ist unser natürlicher Lebensraum. Wir haben viele, viele tausend Jahre in der Natur verbracht. Wir sind so darauf ausgerichtet oder evolutionär daran gut angepasst, ne, an diese Umgebung. Und es ist nicht zu laut, es ist nicht zu bunt, es ist nicht zu fordernd. Und die Reize, mit denen wir heutzutage zu tun haben, die sind das. Zu schnell, zu laut, zu bunt. Wenn man irgendwas aufschlägt, man hat sofort 100.000 Nachrichten, viele Dramen. Und das überschüttet einen einfach. Das ist so viel. Und ich habe immer so ein bisschen eine Waage in meinem Kopf. Ne? Es passieren ganz viele Dinge, die wir nicht wegschieben können. In welcher Zeit wir leben, können wir uns auch nicht aussuchen. Und das nimmt die Waagschale ein Stückchen in eine Richtung. Und ich kann aber aktiv was auf die andere Waagschale legen und das ausgleichen. Mhm. Und wenn ich mich dem ein bisschen entziehe und mehr ins Grüne gehe, in die Natur, dann habe ich ein Stückchen Ausgleich geschaffen. Wenn ich es nicht tue, kann mir das wirklich auch passieren, dass mich die Zukunftsangst wirklich so runterzieht, dass ich alleine nicht mehr rausfinde.
Und wie erklären Sie sich als Therapeutin, und die Frage meine ich wirklich ernst, dieser Zwang, dass Gärten so total ordentlich sein müssen? Also gerade ich beherrsche die Natur, ich steche das aus, was nicht in den Rasen gehört. Ist das der Wunsch nach Beherrschbarkeit der Natur, wie erklären Sie sich das?
Wenn Sie einen ordentlichen Garten haben, dann beherrschen Sie ein Stückchen. In dieser unsicheren Zeit haben Sie über irgendwas Kontrolle. Und das tut Ihnen gut. Mhm. Es hat auch das, was Therapeutisches, wo man mal denkt, das sieht ein bisschen steril aus, aber das gibt den Leuten so einen Rahmen. Und auch bei uns in dem Therapiegarten haben wir Grenzen und Kanten und Rahmen. Und je nachdem, wie die Leute drauf sind, ist es manchmal gut, sich nur mit dieser Grenze zu beschäftigen und hinterher auch zu merken, ach ja, wenn der Weg schön gepflegt ist, dann macht es einen Unterschied. Es sieht trotzdem ordentlicher aus. Und dann aber auch auszuhalten, dass es eben nicht so wird. Das ist so diese kleine Arbeit, die man da leisten kann oder wo man im Garten lernen kann.
Und dann genau das auch essen oder sich einen Blumenstrauß machen. Genau das, was ich ausgehalten habe, was ich angebaut habe, kann ich auch selber nutzen. Es ist natürlich ein sehr schönes Erlebnis. Was ich bewundere, Sie haben vorhin beschrieben, Sie gehen in den Garten und machen genau das. Sie haben einen Plan und setzen genau das um. Wenn ich in den Garten gehe, fange ich vorne an und habe einen Plan und habe es dann schon 5 Schritte später vergessen. Und ich kenne viele Leute, die einen Garten haben und sagen, ja, eigentlich wollte ich die Hecke machen, aber dann bin ich in den Tomaten hängen geblieben.
Also ich glaube, hängen bleiben an den Tomaten ist super. Das ist wunderbar. Also wenn man es schafft, von dem Plan abzuweichen. Ne? Also dass man so grob überlegt, was würde ich gerne machen, wo würde ich gerne hinwollen. Aber man kann es auch auf morgen verschieben oder auf nächste Woche. Die Dinge laufen nicht weg. Die Hecke wird halt größer, hat man mehr zu tun am Ende. Aber ich kann immer noch mal gucken. Ich habe mir das zwar so jetzt gerade vorgestellt, aber dieses Jahr wollte ich gerne die Tomaten und Gurken auspflanzen. Es war aber einfach kalt. Und es wurde nicht wärmer. Und die Pflanzen standen drinnen, wurden immer gackliger. Aber ich konnte sie auch nicht rausbringen. Und dann muss ich halt mit meinen Plänen nochmal überlegen und so ein Stückchen so eine Geschmeidigkeit zu bekommen. Die Welt geht nicht unter, wenn das jetzt nicht passiert. Eine Gelassenheit zu entwickeln, das schafft man dadurch.
Das hört sich jetzt sehr therapeutisch an, ja. Mhm. Aber Garten, und das ist das Gute daran, hat auch was ganz Praktisches. Wir haben beide festgestellt, wir haben kurze Fingernägel. Ich habe ein bisschen schmutzige Hände, diesen Hauch von der Gartenarbeit. Ich glaube, das ist von den Tomaten heute Morgen. Und Sie haben einen Tipp, wie man die Hände sauber behält im Garten.
2 verschiedene Möglichkeiten. Das eine wie Ihre Haare waschen, wahrscheinlich, weil diese Struktur der Haare dann immer schön nochmal durchgeht. Und das andere, das muss man mögen, wenn man Buletten macht. Und Sie kneten das Hackfleisch mit Inbrunst und Fröhlichkeit. Und am Ende, staunt man, sind die Hände wieder sauber.
Also und dann Buletten und Salat dazu aus dem Garten.
Eigenen Salat,
genau. Eigenen Salat und ein bisschen Schnittlauch darüber, oder?
Ich bin nicht in der Schnittlauchfraktion, ich würde Petersilie nehmen.
Petersilie, okay. Vielen Dank, Frau Bromm.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
RBB-Reporterin Anke Burmeister war das im Gespräch mit der Gartentherapeutin Marlit Bromm.
Werbung. Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
So, wir schauen aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. 25 Grad sollen das heute noch werden. 23 Grad in Berlin-Spandau Eiskeller und 24 Grad in Senftenberg. Dabei bleibt es den ganzen Tag über sonnig und trocken und auch morgen wieder jede Menge Sonne, dann 27 Grad. Und über das Wochenende kommen dann die 30 Grad in Sicht. Am Sonntag sind Hitzegewitter möglich und zu Wochenbeginn wird es dann wieder etwas kühler und auch unbeständiger.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Werner Schoninger.
Vorsicht in Groß-Zieten. Durch den Brand von ca. 30 Strohballen kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Bitte halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 40 Minuten plus, in Richtung Werder ab Potsdam Nord 20 Minuten. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Neuruppin und Herzsprung Stau an einer Tagesbaustelle plus 10 Minuten. Und Stadtverkehr Berlin, Vorsicht auf der A111 Richtung Dreieck Charlottenburg in der Ausfahrt Heckerdamm blockiert ein liegengebliebenes Fahrzeug die linke Spur. Etwas länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Kaiserdamm, auf dem Tempelhofer Damm in beiden Richtungen, im Bereich der Kreuzung an der Wuhlheide und Edisonstraße und rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbierstraße. Aktuelles zur S-Bahn. Nach einer Reparatur an einem Signal in Friedrichsfelde Ost kommt es bei den Linien S5, 7 und 75 zu Verspätungen und Ausfällen. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Damit haben wir es 14.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Bernhard Kempf. Schreckliche Bilder erreichen uns aus dem Westen Indiens. Dort ist ein Passagierflugzeug unmittelbar nach dem Start verunglückt. Die Maschine war auf dem Weg nach London und an Bord befanden sich mehr als 240 Passagiere sowie die Crewmitglieder. Erstes Thema in den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Bei dem Flugzeugabsturz in Indien sind nach Einschätzung der örtlichen Polizei alle Insassen ums Leben gekommen. An Bord der Air India-Maschine waren 242 Menschen. Wie viele Menschen am Boden zu Schaden gekommen sind, ist noch nicht bekannt. Für das ARD-Studio Neu-Delhi Annalou Beckmann.
Nur wenige Minuten nach dem Start stürzte die Boeing 787 vom Typ Dreamliner ab, unmittelbar in einem Wohngebiet in der Millionenmetropole Ahmedabad im Nordwesten Indiens. Das Flugzeug krachte unter anderem in eine medizinische Hochschule. Die Ursache für den Absturz ist bislang unklar. An Bord waren 230 Passagiere und die 12-köpfige Besatzung. Laut der Fluggesellschaft Air India stammen die meisten Insassen aus Indien. Außerdem sollen etwa 50 Briten, 7 Portugiesen und ein Kanadier im Flugzeug gewesen sein. Die Fluggesellschaft hat einen Krisenstab und ein Hilfsteam für Angehörige eingesetzt. Auf Fernsehbildern ist eine meterhohe schwarze Rauchsäule über der Absturzstelle zu sehen. Die Lösch- und Rettungsarbeiten laufen.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setze damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Das IFO-Institut hat eine positive Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft abgegeben. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Vom Sitz des Instituts in München, Christine Bergmann.
Unter den genannten Voraussetzungen könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen und im nächsten sogar um 1,5%. Damit ist das IFO-Institut auch deutlich optimistischer als noch im Frühjahr. Positiv stimmt sie zum einen, dass die Bürger wieder mehr konsumieren und dass sich die Stimmung in den Unternehmen seit einigen Monaten stetig verbessert. Allerdings haben die Münchner Forscher auch ausgerechnet, was passiert, wenn ihre Annahmen nicht eintreten, vor allem wenn sich der Handelskrieg verschärfen sollte. Dann wird das Wachstum deutlich geringer ausfallen und die Wirtschaft wieder in die Stagnation zurückfallen.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschlandtickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, betonte Wegner. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Die Berliner Polizei hat heute mehrere Wohnungen in Kreuzberg und Neukölln durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft im RBB sagte, steht die Aktion in Zusammenhang mit den Schüssen auf dem Mehringplatz in Kreuzberg, die am 1. Mai gefallen sind. Dabei war ein Mann aus einem Auto heraus beschossen und verletzt worden. Bei einer anschließenden Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde ein weiterer Mann durch ein Messer verletzt. Diese beiden Tatwaffen seien nun gesucht, aber nicht gefunden worden. Stattdessen wurden Betäubungsmittel sichergestellt, Festnahmen gab es nicht. Der medizinische Dienst fordert, pflegende Angehörige zu entlasten. Das geht aus dem aktuellen Report zur Pflegebedürftigkeit hervor. Der medizinische Dienst ist eine Expertenorganisation der gesetzlichen Krankenkassen und stellt unter anderem die Pflegegrade fest. Die stellvertretende Vorsitzende Engler sagte, nötig sei eine umfassende Reform. Die konkreten Lebensumstände der Patienten müssten stärker berücksichtigt werden. Außerdem sollten der medizinische Dienst, die Pflegekassen und die Pflegeberatung vor Ort stärker vernetzt werden. In Deutschland sind rund 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig. Die meisten Menschen werden zu Hause gepflegt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 23 Grad und in Buch 22. In Brandenburg Werte von Angermünde 20 Grad bis Senftenberg 24 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Und am Sonnabend meist ungestörter Sonnenschein, kaum Wolken und trocken, dazu sommerlich warm bis heiß. Die Zeit 14.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt wartet für Sie im Studio Bernhard Kempf. Russische Drohnenangriffe jeden Tag und auch jede Nacht. Das müssen die Menschen in der Ukraine ertragen, die in ständiger Angst leben, unter anderem in U-Bahnhöfe fliehen, um sich bei Luftalarm so in Sicherheit zu bringen. In Kharkiv wurden in der vergangenen Nacht nach ukrainischen Angaben 14 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zeigte sich entsetzt und verurteilte diese Angriffe scharf.
Das ist ein klares Zeichen aus Moskau. Es gibt kein Interesse an einer friedlichen Lösung derzeit, sondern es wird mit unverminderter Härte und vor allen Dingen auch wieder zunehmend zivile Bereiche in der Ukraine angegriffen. Und das muss uns schon besorgen einerseits und andererseits aber auch unsere Geschlossenheit bei der Unterstützung der Ukraine stärken.
Soweit Boris Pistorius, der seit heute Morgen in Kiew ist. Und über seinen Besuch habe ich vorhin mit unserem Korrespondenten in Kiew, Florian Kellermann, gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob es denn weitere Hilfszusagen gibt. Denn Deutschland ist ja nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine.
Bisher gibt es heute keine weiteren Hilfszusagen. Es steht ja immer noch die Zahl 5 Milliarden Euro, die bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor nicht allzu langer Zeit, vor einigen Wochen in Berlin genannt wurde. Und es geht heute wohl eher darum zu fragen, wofür kann das Geld ausgegeben werden. Es soll ja auch und verstärkt um Zusammenarbeit gehen, um Kooperation der Rüstungsindustrie in der Ukraine und in Deutschland. Und da ist dann natürlich die Frage, was ist sinnvoll, was hat die Ukraine auch selber schon auf den Weg gebracht und natürlich auch angepasst, Sie haben es erwähnt, an die Lage im Krieg, an die immer stärker werdenden Drohnenangriffe oder Luftangriffe von Seiten Russlands, auf die Ukraine reagieren muss.
Welche Termine stehen da heute auf dem Besuchsprogramm von Pistorius?
Da wurde vieles im Dunkeln gelassen und ist auch nicht bekannt. Klar ist eine Kranzniederlegung am Unabhängigkeitsplatz. Da gibt's ja so ein Feld, wo Angehörige, Freunde gefallener Soldaten gedenken. Außerdem wird Pistorius ein Industrieunternehmen, wie er gesagt hat, besuchen. Ich nehme an, dass es sich hier um eine Rüstungsfabrik handelt. Er wird den Verteidigungsminister oder hat ihn schon getroffen, den der Ukraine, Umjerov, sehen. Und es steht auch ein Treffen mit dem Präsidenten Selenskyj an. Das wurde nicht definitiv bestätigt, aber ich gehe davon aus, dass das stattfindet.
Jetzt sorgt in Deutschland gerade hier ein Papier für ziemliche Schlagzeilen. Unterschrieben haben das mehrere SPD-Politiker und die fordern in diesem Papier mehr Diplomatie und weniger Waffen für die Ukraine. Wie sehr bringt denn das den Parteigenossen Pistorius in Erklärungsnot?
Gut, Pistorius ist ja sehr gut bekannt in der Ukraine. Er ist jetzt schon lange Verteidigungsminister. Es ist auch bekannt, dass er Unterstützer ist oder immer wieder dafür geworben hat, die Ukraine stärker zu unterstützen. Wenn hier zum Beispiel, wie ich es vorhin auf einer Internetseite gesehen, über den Besuch berichtet wird, dann ist Pistorius einfach im Titel nur der Pistorius. Da wird also erst im Fließtext dann erwähnt, dass er Verteidigungsminister ist. So bekannt ist er eben schon. Und insofern kann er das, und er wird sicher danach gefragt, auch einordnen, dass das Teile der SPD sind, die anderer Ansicht sind als er, hat das Papier ja auch kritisiert. Öffentlich wird es in der Ukraine nicht diskutiert, weil das eben eine innere Angelegenheit Deutschlands ist, aber ich denke, im kleineren Rahmen wird das auf jeden Fall auch Thema sein.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal nach Den Haag schauen. 24. und 25. Juni findet dort der NATO-Gipfel statt. Da ist auch der Ukraine-Krieg natürlich ein Thema. Jetzt aber die Frage, wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj in den Niederlanden mit dabei sein? Denn US-Präsident Trump, heißt es, soll ja dagegen sein. Ein Ausschluss von Selenskyj, was meinen Sie, was würde das für die Ukraine bedeuten?
Es wäre ein ganz schlechtes Signal für die Ukraine, weil es noch einmal zeigen würde, dass sich die USA immer weiter zurückziehen wollen aus der Unterstützung für die Ukraine. Man hofft ja, dass auch wenn die nicht mehr so stark sein wird, wie sie unter Joe Biden war, dass sie in manchen Bereichen erhalten bleibt, dass die USA zum Beispiel mindestens weiterhin Waffen verkaufen werden, wenn sie schon keine Unterstützung mehr leisten wollen. Und dass sie ihre Satellitendaten weiterhin mit der Ukraine teilen. Also die Hoffnung ist schon da, dass die Ukraine in der einen oder anderen Form teilnehmen kann an diesem NATO-Gipfel, wenn nicht als voller Teilnehmer, dann zumindest irgendwie in einer anderen Form.
Florian Kellermann war das aus Kiew. Dort ist heute Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besuch. Der Zweite Weltkrieg hinterließ nicht nur Millionen Tote, sondern auch gravierende psychische Spuren bei den Überlebenden. Viele Menschen wurden durch die Erlebnisse schwer traumatisiert. 80 Jahre später belegen zwei aktuelle Forschungsprojekte des Deutschen Zentrums für psychische Gesundheit, wie die Folgen psychischer Traumatisierung auch noch bei nachfolgenden Generationen wirken können. ARD-Gesundreporterin Sibylle Seitz über diese Studien und die Ergebnisse.
Im Juli 1943 verwandelten alliierte Bomben die Stadt Hamburg in ein brennendes Inferno. In der Nacht des sogenannten Hamburger Feuersturms erstickten, verbrannten und starben mehr als 30.000 Menschen innerhalb weniger Stunden. Für viele Überlebende blieb diese Nacht ein nie endender Albtraum, ein lebenslanger Begleiter. Dr. Ulrich Lamparter, Facharzt für psychotherapeutische Medizin aus Hamburg.
Wir haben Kinder untersucht, also die damals Kinder waren, im Hamburger Feuersturm, die haben tagsüber überlebt und die sind ja heute Zeitzeugen. Und wenn wir mit denen sprechen, dann finden wir ungefähr, dass ein Viertel von denen noch richtig traumatisiert ist.
Unter den Betroffenen sind vor allem Frauen, die bis heute mit dem Trauma zu kämpfen haben, vermehrt Ängste verspüren oder häufiger unter Depressionen leiden. Der Hamburger Feuersturm ist nur ein Beispiel. Derart furchtbare Erlebnisse hinterlassen sogar im Erbgut Spuren. Professor Elisabeth Binder vom Zentrum für psychische Gesundheit in München untersuchte gemeinsam mit der New Yorker Wissenschaftlerin Rachel Yehuda, wie traumatische Erlebnisse möglicherweise auch unsere DNA verändern.
Rachel Yehuda hat sich schon sehr lange beschäftigt mit Überlebenden des Holocaust und deren Kindern und konnte zeigen, dass die Kinder von Holocaust-Überlebenden im Vergleich von Kindern von jüdischen Emigranten, die vor dem Holocaust nach New York ausgewandert sind, ein höheres Risiko hatten für psychiatrische Erkrankungen, aber auch für eine veränderte Sensitivität auf Stress.
In Bezug auf ein mögliches Kriegstrauma schaute sich das Forscherteam an, ob epigenetische Signaturen, also kleine Markierungen auf den Genen, bei Kindern zu sehen sind, deren Eltern den Holocaust überlebt haben.
Und konnten da tatsächlich sehen, dass in einem Gen, von dem wir durch viele andere Studien auch wissen, dass es ganz zentral ist für die Regulierung unserer Stressantwort, dass es da in den Kindern der Holocaust-Überlebenden, aber nicht in den anderen, epigenetische Veränderungen gegeben hat. Und diese epigenetischen Veränderungen waren in dem Sinne dann korreliert mit einer überschießenden Stressantwort in den Kindern.
Die Kinder von damals sind heute erwachsen und liefern die Bestätigung für diese Erkenntnisse. Eine direkte Vererbung über Ei- oder Samenzellen lassen sich am Menschen nicht nachweisen. Entscheidend für die Veränderung in der DNA sind verschiedene Faktoren, die Schwere des Traumas, aber auch Schmerzen oder Hunger.
Da wissen wir zum Beispiel aus der Hunger-Winter-Studie aus den Niederlanden, dass da tatsächlich auch alleine das Hungern, also zu wenig Kalorien während der Schwangerschaft zu haben, dass das auch und das tatsächlich auch bis in die Enkelgeneration zu epigenetischen Erinnerungen an dieses Trauma der Mütter während des Zweiten Weltkriegs assoziiert ist und zu einem veränderten Erkrankungsrisiko der Kinder und Enkelkinder führt in Bezug auf Diabetes, aber auch Schizophrenie zum Beispiel.
Und wichtig, miteinander reden. Um mit den eigenen Symptomen besser umgehen zu können, hilft es, die Wahrheit zu kennen. Auch wenn sie wehtut.
Über die Folgen psychischer Traumatisierung berichtete Sibylle Seitz.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Heute vor 60 Jahren, da wurde der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf geboren. Allerdings lebte der Autor von Schick und Sand seinen Geburtstag nicht mehr. Er starb zuvor an einem Hirntumor. ARD-Literaturredakteur Alexander Soloch würdigt ihn zu seinem 60. Geburtstag.
Wie viele Bücher kann ich noch schreiben? Das war Wolfgang Herrndorfs erste Frage an seinen Arzt, als der ihm im Februar 2010 die schlimme Diagnose mitteilte. Hirntumor, keine Hoffnung auf Heilung. Der Patient, so erzählt es Tobias Rüther in seiner wunderbaren Herrndorf-Biografie, fragte nicht, was jetzt alles auf ihn zukommen werde, sondern nur dies. Wie viele Bücher noch?
Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich nicht glaube, und ich werde fertig mit allem. Ich werde noch ein Buch schreiben, sage ich mir, egal wie lange ich noch habe.
So notierte es Wolfgang Herndorf kurz nach der Diagnose in seinem digitalen Tagebuch Arbeit und Struktur. Der Mann, der so lange gar nicht gewusst hatte, worum es ihm im Leben eigentlich gehen könnte, begann nun einen Wettlauf mit der Zeit, einen Wettlauf mit dem Tod. Und er war schneller, so die Erinnerung seines Lektors im Rowohlt Verlag, Markus Gärtner.
Er hat mit einer unfassbaren Geschwindigkeit weitergeschrieben, ganz anders als es vorher getan hatte. Also ich kriegte irgendwann eine Mail, in der es hieß, wenn irgendeins der Kapitel nicht passt, schmeiß es weg. Ich schreibe dir jeden Tag zwei neue.
Nach dem glanzvollen Abitur im heimatlichen Norderstedt bei Hamburg studierte er Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und eckte dort bald an mit seiner Weigerung, anders als altmeisterlich zu malen. Beim Satiremagazin Titanic und beim Haffmanns Verlag wussten das immerhin einige zu schätzen. Aber über die Runden kam er mit seinen Illustrationen und Umschlagentwürfen kaum. Eine Lektorin sagte ihm, er schreibe immer so schöne Mails, ob er nicht mal einen längeren Text versuchen wolle. »Ich überlege mir das nochmal«, antwortete Herndorf. »Malen ist eh so eine anstrengende Sache, bei der man sich nur schmutzig macht.« Im Archiv, in dem man ansonsten vergeblich nach der Stimme des so interviewscheuen Künstlers sucht, findet sich dazu immerhin diese Selbstauskunft aus dem Jahr 2003.
Mein Problem war, ich hatte irgendwann keine Aufträge mehr, ich hatte kein Geld, ich hatte nichts zu tun und ich habe dann einfach getan, was alle jungen Leute in dieser Situation tun. Ich habe einen aufsehenerregenden Roman geschrieben.
Aufsehen erregte in Plüschgewittern sein Debütroman zwar nicht, aber Herndorf wusste jetzt, was er wollte, nur noch schreiben. Zwei große Romane gelangen ihm noch nach der Diagnose. Und was für welche? Chick, eine Abenteuerreise, ein Traumspiel, jugendlich leicht, wahnsinnig lustig und unendlich weise. Könnte doch sein, überlegen sich Mike und Chick, zwei Jugendliche unterm Sternenhimmel, dass in irgendeiner fernen Galaxie die Riesenameisen am Ruder sind. Nicht unwahrscheinlicher jedenfalls als die so unwahrscheinliche Tatsache, dass es uns Menschen gibt.
Das ist genau meine Meinung. Genau meine Meinung. Chick legte sich wieder auf den Rücken und schaute angestrengt hoch. »Mich reißt's gerade voll. Ich schaute in die Sterne mit ihrer unbegreiflichen Unendlichkeit und ich war irgendwie erschrocken.«
Mit letzter Kraft rang sich Herndorf dann noch Sand ab, ein genresprengendes Meisterwerk, der größte, grausigste, komischste und klügste Roman der letzten Dekade, wie der Kritiker Michael Mahr meinte. Die Frage, was Wolfgang Herndorf noch alles hätte schaffen können, verbietet sich beinahe im Staunen über das, was er geschafft hat. Da die Krankheit nicht das letzte Wort haben sollte, nahm er sich am 26. August 2013 das Leben. Er wurde 48 Jahre alt.
Heute genau vor 60 Jahren wurde Wolfgang Herndorf geboren. Die Bahnstrecke Berlin-Hamburg ist eine der meistbefahrenen Strecken Deutschlands. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Weil Sabine Dahl jetzt hier schon bei mir im Studio ist, die nämlich jetzt weiter moderiert. Der Sabine, und bei dir ist die Bahnstrecke ein Thema. Warum ist es so?
Ganz genau. Die Strecke wird nämlich ab 1. August voll gesperrt und zwar 9 Monate lang. Muss voll saniert und voll modernisiert werden. Es wird eine Umfahrung geben, es wird Ersatzverkehr geben, aber das reicht den betroffenen Ländern nicht.
Ja, Brandenburg zum Beispiel.
Genau. Wegen der Vollsperrung fallen ja auch Regionalzüge weg. Und da hat der brandenburgische Verkehrsminister dann doch noch mal ein paar Fragen, wie der Ersatzverkehr laufen soll, was da noch besser werden muss. Darüber hat der Landtag heute debattiert. Und wir berichten drüber in einer halben Stunde, etwa 15.25 Uhr, kann ich unsere Reporterin in Potsdam dazu befragen.
Das klingt sehr spannend, da bleiben wir auf alle Fälle dran. Von mir noch ganz schnell das Wetter. Temperaturen aktuell zwischen 20 und 24 Grad. 25 Grad können das heute noch werden. Sonne satt. Keine Wolke am Himmel und so bleibt es auch morgen. Da können Sie ganz sicher sein. Sie können die Badehose schon mal rausholen. Morgen werden 27 Grad und am Wochenende, wir können es kaum glauben, sollen sogar 30 Grad kommen. Sabine, da brauchst du ja ein paar Getränke im Studio.
Ich gehe auf alle Fälle baden am Wochenende, habe ich beschlossen. Ich habe aber gelesen, ich glaube, die Seen haben noch nicht mal 20 Grad,
nee,
oder?
Ich glaube auch. Wer noch nicht baden gehen kann, sondern Ihnen jetzt sagt, wie es auf den Straßen aussieht, das ist Werner Schoninger.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht in Großzieten. Durch den Brand von dutzenden Strohballen kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Bitte halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 40 Minuten plus und in Richtung Werder ab Potsdam Nord 20 Minuten. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Raststätte Walsleben und Herzsprung. Stau an einer Tagesbaustelle zurzeit 10 Minuten plus. Und Stadtverkehr Berlin, A111 Richtung Dreieck Charlottenburg. In Höhe Heckerdamm blockiert ein liegengebliebenes Fahrzeug die linke Spur. Es staut sich ab Saatwinkler Damm. Länger dauert es außerdem auf der A100 in Richtung Wedding ab Wechsstraße, hier 20 Minuten plus. In Richtung Neukölln stockt es zwischen Dreieck Charlottenburg und Funkturm. Staus auch bei Umfahrung des Stadtrings. Ein weiterer Stauschwerpunkt ist der Bereich rund um die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Und wir sagen einen schönen guten Tag. Jetzt wird es nämlich 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl im Studio. Der Flugzeugabsturz in Indien beschäftigt uns seit heute mittags. Schreckliche Sache. Noch ist nicht klar, wie es dazu kommen konnte. Klar ist aber wohl, dass niemand überlebt hat. Werner Schoninger hat die Nachrichten an diesem Donnerstagnachmittag.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien gibt es offenbar keine Überlebenden. Das hat der Polizeichef der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Außerdem gäbe es auch Todesopfer am Boden, deren genaue Zahl sei allerdings noch unklar. An Bord der verunglückten Maschine von Air India waren offiziellen Angaben zufolge 242 Menschen. Das Flugzeug war am Vormittag unserer Zeit kurz nach dem Start in ein Wohngebiet von Ahmedabad gestürzt. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie die Boeing 787 explodiert. Fernsehbilder zeigen dichten Rauch und Trümmer sowie Menschen, die in Krankenwagen weggefahren werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Er wolle zeigen, dass die neue Bundesregierung weiter an der Seite der Ukraine stehe, sagte Pistorius bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Kiew. Außerdem wolle er sich ein umfassendes Bild von der Lage vor Ort machen. Von dort Florian Kellermann.
Zum umfassenden Bild gehört, dass Russland die Ukraine zuletzt noch massiver aus der Luft angriff. Immer wieder schießt es in einer Nacht hunderte Drohnen auf das Nachbarland ab. Mit der Rekordzahl von 479 in der Nacht auf Montag. Die Ukraine hofft deshalb vor allem bei der Flugabwehr weiterhin auf die Unterstützung der westlichen Partner. Beim jüngsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe waren die USA zum ersten Mal nicht mehr mit ihrem Verteidigungsminister vertreten. Die europäischen Partner sagten intensivere Unterstützung zu, unter anderem durch mehr Zusammenarbeit bei der Rüstungsproduktion. Auch darum werde es bei seinem Besuch gehen, so Pistorius.
Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschlandtickets infrage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. An Christine Schenten, RBB 24 Landespolitik.
Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund